Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Willkommen zu einer neuen Folge Elektrogeflüster. Heute mit uns zusammen im Studio Christoph Erni. Herzlich willkommen, Christoph. Du bist Gründer und CEO der Juice Technology AG, die sich seit 2014 auf mobile Ladestationen für Elektroautos spezialisiert hat. Und eure Philosophie ist, Strom ist überall verfügbar, man braucht nur die richtige Lösung.
Genau, so ist es, ja. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Wilma und Andreas, merci vielmals für die Einladung.
Danke, Christoph, dass du uns hier besuchst heute in unserem kuscheligen Studio. Eben Wilma hat schon angesprochen, ihr seid hauptsächlich fokussiert auf mobile Ladestationen, macht aber auch noch, habt noch andere Sachen im Sortiment, darauf gehen wir dann später natürlich noch ein. Euer Hauptsitz ist in Bachen-Bülach, aber ihr seid da mittlerweile weltweit auch tätig, ja. Mit mehreren hundert Mitarbeitern.
Ja, also mit der Produktion, jawohl, sind wir etwa 200, sind weltweit tätig, haben 7 Landesniederlassungen rund um die Erde, Verkaufsniederlassungen, aber die ganze Entwicklung ist in der Schweiz und produzieren wir in der Schweiz, in Deutschland und in China aktuell. Klein natürlich auch in Amerika aus logischer Folge, ja, ganz genau, und an einem weiteren Standort in Europa noch. Weil wir natürlich unbedingt wollen, so weit kommen, dass wir alle Geräte genau in dem Kontinent fertigen, wo wir so verkaufen. Aber du hast recht, also die mobilen Stationen sind nach wie vor der wichtigste Teil und sogar wieder der wichtige Teil unserer ganzen Geschichte, weil wir dort einfach eine Nische haben, wo wir führend sind und die gut können abdecken.
Und wie es dazu gekommen ist, als du es 2014 gegründet hast, ist ja auch noch eine ganz spannende Geschichte, wenn man jetzt sieht, jetzt seid ihr ein weltweit tätiges Unternehmen, aber die Idee dahinter war ja, ist im ganz Kleinen hat das angefangen.
Vielleicht ja, kannst du Selbsthilfegruppen das noch mal... Selbsthilfegruppen war das, oder? Ich habe so ein Elektroauto bestellt im 10, das im 13 ist geliefert worden und habe sofort gemerkt, als früher überzeugter Vielzylinderfahrer, dass es einfach besser ist für das, was man heute kann fahren kann, was man darf fahren.
Ein Tesla Model S war
es, glaube ich. Ganz genau, ja. Und wo das endlich ist geliefert worden, habe ich gemerkt, dass alles wirklich besser ist. Rauszuladen. Das Laden war einfach sehr, sehr mühsam und hat dann gleich die Erkenntnis gewonnen, Strom hat es ja schon überall. Wieso muss man warten, bis es Ladestationen gibt? Also nimmt man doch die Ladestation einfach mit. Darum ist ja das Automobil eben Automobil. Und wenn man die dabei hat und man irgendwo Licht sieht, dann hat es auf jeden Fall Strom. Und sobald Strom hat, kann man das Auto laden, wenn man die Station kann mitnehmen kann. Und so ist das entstanden und wir haben sofort gemerkt, das ist eine Nische, wo sehr, sehr viele Leute das Bedürfnis haben. Wir haben gleich auch Umfragen gemacht bei unseren Kunden und haben gemerkt, es gibt so 3 Typen, die das brauchen. Der erste Typ, der braucht es einfach wie ein Reservekanister, damit er geistig frei ist. Die brauchen das Gerät eigentlich fast nie, aber die haben es einfach im Koffer rum und sagen, mir kann nichts passieren. Im schlimmsten Fall gehe ich irgendwo bei einem Restaurant suchen, stecke ein, esse ein Schnitzel und kann dann wieder weiterfahren. Der zweite Typ, es verteilt sich etwa so ein Drittel, der zweite Typ, der braucht es regelmässig unterwegs. Sagt, ich habe gar keine Ladekarte oder was kompliziert ist. Einfach Strom finde ich immer. Wenn ich mal müsste tanken unter dem Tag, kann ich das einstecken. Und der dritte braucht es daheim wie eine normale Wandladestation. Natürlich typischerweise in Einfamilienhäusern, in Privatgaragen. Und das ist natürlich ein grosser Vorteil, weil man damit ja viel flexibler ist. Man kann es statt wie eine Wandladestation, wo man dann muss ummontieren, wenn man mal das Auto anders parkiert oder so, kann man es natürlich viel einfacher von einem Ecken in die andere ziehen, der Garage, weil es ja so eben mobil ist.
Mhm. Ja. Und ihr hattet ja auch damals so als erster oder fast als erster, kannst du bestimmt auch ausführen, hatte der ja diesen USP, dass es quasi wie ein Brandschutz auch drin hat, dir sind ja, glaube ich, auch mehrere Steckdosen durchgeschmort mit den alten Geräten.
Ja, genau, oder? So jetzt angefangen, ja. Ganz genau. Hat gemerkt, es ist natürlich schon mehr Strom, als man zieht mit der Elektrozahnbürste oder mit 10 Minuten Föhnen. Wenn man natürlich, wenn 10 Stunden volle Kanne aus einer Haushaltsdose zieht, ist das natürlich zu viel für viele Dosen, gerade wenn sie vielleicht schon ein bisschen verschmutzt sind, ein bisschen älter sind oder nicht mehr so gut angeschlossen oder wenn man noch einen Adapterstecker dazwischen tut, wenn man vielleicht ein Gerät hat, das einen Schuko-Stecker hat und in der Schweiz dann einen Schweizer Stecker hat, ist das für Rasierapparat gemacht und nicht für 10 Stunden ein Auto zu laden. Und da ist mir tatsächlich in der ersten Nacht schon so ein Stecker abgeschmolzen. Zum Glück hat es nicht angefangen zu brennen und dann dachte ich, das muss man besser machen. Und dann haben wir natürlich sofort Temperatursensoren eingebaut in alle Haushaltsstecker Und die Messen bis 70 Grad. Ab 70 Grad pausieren, also melden zurück über die Station im Auto. Jetzt machen wir eine koordinierte Pause. Dann fahrt es schön langsam runter. Und wenn es abgekühlt ist, fahrt es wieder rauf. Und so hat man gleich eine gute Chance, dass am Morgen ein anständiger Ladestand im Auto ist. Und aber das Haus noch steht, was ja das Wichtigste ist.
Ja. Wie lange ging das denn genau von dem, quasi von deiner ersten Idee bis dann Juice Technology oder bis das Produkt, das erste, dann rausgekommen ist?
Das erste hat ein halbes Jahr gedauert, der Juice Booster Ace. Das war ein richtiger Klotz.
Ja.
Wir haben es natürlich als Bauhausdesign verkauft, aber es ist eigentlich ein Schuhschachtel.
Das geht aber schnell, dann ein halbes Jahr.
Das ist ja relativ schnell gegangen, aber es ist natürlich immer noch sehr bulky, sehr gross gewesen. Und dann haben wir den Juice Booster 2, der heute noch auf dem Markt ist, immer noch ein führendes Produkt ist, haben wir dann entwickelt. Und der ist dann schon 3 Jahre gegangen in der Entwicklung, bis wir so weit sind. Und alle Optimierungen, die wir reinbringen wollten, können dort innen verwirklichen. Und das ist tatsächlich das Produkt, das heute noch nachgefragt wird, auch von Autoherstellern, wo wir natürlich in der Feinheit immer verbessert haben. In der Software haben wir irgendwie 400 Sonderfelder innen abdeckt, was alles passieren kann. Jedes Auto spinnt ein bisschen anders, ist nicht ganz normkonform. Und unser Ziel ist einfach, es muss in jedem Fall sicher laden. Es sollte immer laden, weil ich erwarte, wie wenn ich das Handy einstecke, morgen soll es ja auch voll sein. Und wenn ich das Auto am Abend einstecke, dann soll das Auto morgen auch voll sein.
Und Panzer können auch noch drüber fahren.
Auch über ja, das haben wir auch testen. Ja. Genau. Das war noch vor dem Krieg, dann hat man das noch dürfen. Die Amerikaner finden es immer noch lustig als Werbung. Darum haben wir zum Beispiel Caterpillar als Kunde, wir haben andere Baumaschinenhersteller als Kunde, wir haben Landmaschinenhersteller als Kunde, wo jetzt immer wie mehr Fahrzeuge elektrisch kommen. Also der PW-Markt ist sehr, sehr wichtig, aber es kommen jetzt so viele andere Märkte dazu, die natürlich noch mehr Anforderungen haben an Robustheit und an Wasserdichtigkeit. Erste Häfen haben wir schon ausgestattet, weil es auch grosse Häfen gibt, wo man nur noch elektrisch sich darf bewegen drin. In Italien zum Beispiel gibt es diese Vorschrift. In Monaco haben wir einen ersten Prototyp jetzt dort am Laufen. Lastwagen kommen natürlich. Dort liefern wir auch unsere Ladestationen, die mobilen, mit. Da werden einfach von zwei Seiten über Nacht geladen. Also 222 Kilowatt. Mhm. Und der grosse Vorteil dort ist natürlich mit unseren Ladestationen bis 22 Kilowatt, dass man das Netz nicht überbelastet. Man bleibt noch in einem vernünftigen Rahmen. Wenn man mit Schnelllader halt einfach immer wahnsinnige Spitzen generiert, wenn man besonders kurz schnell laden will, dann habe ich 400, 600 Kilowatt, die ich dort ziehe. Und wenn man das jetzt durch 22 teilt, dann sehe ich, dann kann ich schon 30 Auto mit normaler Geschwindigkeit laden, was natürlich das Netz eben viel weniger belastet, oder? Punktuell.
Mhm. Andi hat eben auch schon angesprochen, die mobile Ladestation ist weiter euer Premium-Produkt, ja, was immer weiterentwickelt wird. Aber mittlerweile gibt es Wallboxen, glaube ich, auch, sowas wie softwarebasierte Lade- und Lastmanagementsysteme, aber auch Schnellladestationen. Ja.
Ja, genau.
Dann läuft das Geschäft gut.
Wir sind sehr zufrieden, ja. Obwohl wir natürlich den Einbruch schon gemerkt haben. Also Deutschland war unser wichtiges Markt und das hat man jetzt schon gespürt, der Rückgang, wo angefangen hat mit Covid und nachher mit der ganzen Beschaffungskrise sehr viel nach sich gezogen hat. Und dann ist, das muss man sagen, Deutschland ist in Europa der Wirtschaftstreiber und der Einbruch, den haben wir schon schwer gespürt. Wir entwickeln jetzt andere Märkte entwickeln natürlich. Und was auf einem Weg erstaunlich und vielleicht auch fast ein bisschen erschreckend ist für uns hier in der alten Welt, dass ich jetzt merke, dass wir einfach nicht auf dem Radar hatten. Das, was ich nie geglaubt hätte, dass wir dort in grossen Mengen Stationen hinliefern. Das ist also angefangen bei Indien, das kann man noch verstehen, aber dann nachher auch Länder wie zum Beispiel Philippinen oder in Afrika. Ich glaube, es haben wir irgendwie mitbekommen. Äthiopien zum Beispiel hat das Verbrennerimportverbot erlassen, schon vor 2 Jahren. Und mehrere Länder folgen dem jetzt. Sie sagen, Sonne haben wir genug, ergo haben wir genug Strom. Also wollen wir nicht mehr die dreckigen Autos, wir sind nicht mehr in Müllhalden von Europa. Ich kaufe euch die alten Verbrenner nicht mehr ab. Wir kaufen jetzt Elektroauto und die haben nachher auch 20 Jahre. Also, und dort haben wir jetzt wie eine neue Kundschaft gewonnen, die man nie gedacht hat. Und manchmal fragt man sich schon, werden wir nicht vielleicht plötzlich überholt von, ja, von anderen Ländern, wenn dann wir noch am Alten festheben, oder? Also gerade wenn ich Deutschland höre, wo immer wieder auf die Aufweichung vom Verbrennerverbot diskutiert, obwohl Verbot sicher keine gute Lösung war, das muss man sagen. Aber schon nur daran zu denken, zu sagen, halten wir noch ein bisschen an alten Technologie fest, wie pervers ist das? Oder? Das ist wie Wilhelm I., der gesagt hat, wir haben noch ein Ross fest, das Auto wird nichts. Oder wir haben noch ein Dampflocke fest, weil es einfach so schön ist. Und ich glaube, wenn man nicht mit der Zeit geht, der Spruch kennt jeder, geht man mit der Zeit. Ja. Hoffentlich, dass das für Europa zutrifft.
Ja, auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, gehe ich gleich noch ein. Aber weil du es jetzt angesprochen hast, ich war jetzt wirklich, bis letzte Woche war ich in Vietnam, 2 Wochen im Urlaub.
Ja.
Und VinFast, sagt ihr bestimmt auch, das ist der vietnamesische Hersteller.
Ja.
Und die bauen ja mittlerweile, die bauen nur noch Elektroautos. Jedes Taxi in Vietnam fährt elektrisch. Genau. Sie wollen jetzt auch die TÜVs, also die so motorisierten Zweiräder, wollen sie jetzt auch aus, also Hanoi und Ho Chi Minh. Ja. Also ich denke auch da, eben, sie haben schon einen höheren Anteil als Deutschland bei den Elektrozulassungen, auch wenn natürlich die Zahlen deutlich tiefer sind. Aber vom Anteil her, das sind so Länder, hätte ich jetzt auch nie gedacht, dass da auch Strom schon so auf dem Vormarsch ist beim Antrieb.
Absolut. Ich glaube, die haben sogar den Vorteil, dass sie vielleicht fast eine Generation überspringen, oder? Weil sie jetzt wie einen neuen Wohlstand bekommen und direkt auf die nächste Technologie gehen. Und das ist ja immer gefährlich, wenn alte Länder am Alten festhalten und sich dort festkrallen. Weil sie natürlich auch eine wahnsinnige Expertise aufgebaut haben. Ich denke, gerade deutsche Autohersteller haben das ein riesiges Problem, oder? Dass die Leute in meinem Alter und die arbeiten sich auf zum Chef von der Auspuffabteilung. Also wie die den Teufel tun, dass wir keinen Auspuff mehr brauchen. Und sagen, die 5, 6 Jahre, die halte ich jetzt noch durch, oder? Jetzt bin ich mal am Drücken.
Und der Nächste macht es dann auch wieder so? Und
genau, und das ist extrem schwierig, oder? Und da schafft man die Ablösung fast nicht. Ich glaube, viele bestehende Automarken, auch jetzt gegenüber VinFast, wo einfach neu in den Markt kommt und sich wie neu kann positionieren. Viele bestehende Automarken haben natürlich auch die Schwierigkeit, kann ich denn den elektrischen so gut machen, dass ich eigentlich keinen Verbrenner mehr verkaufe, weil er sowieso doppelte Beschleunigung hat und fast keinen Verbrauch und dann noch keinen Unterhalt und all die Vorteile. Dann mache ich alle Verbrennerkunden verrückt, ich mache mein ganzes Händlernetz verrückt. Das ist ein riesiger Umbruch, den man vielleicht fast am besten machen würde, indem man eine neue Marke gründet, oder?
Ja.
Frag mich zum Beispiel im Stellantis-Konzern, warum tun die sich so schwer, wenn ich dort jetzt einzelne Marken anschaue, wo man denkt, boah, das ist, glaube ich, schwierig, dass dort eine gute Identität herkommt. Solche, die vor allem natürlich vom Verbrennungsmotor oder vom Ton gelebt haben. Oder?
Alfa Romeo zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Darf ich sagen, als langjähriger Alfista, oder? Habe schon ein bisschen Mühe, wenn ich den Plastikkühlergrill sehe und denke dann, ja, aber gut, das Alpha ist für mehr Leistung gestanden als jetzt mit dem Junior. Da ist, obwohl es sehr schön gemacht ist, ein wunderschön gemachtes Auto, aber dort fehlt noch so der letzte Zwick, der einem, glaube ich, motivieren würde, Begeisterung können zu zeigen. Und warum hat jetzt Stellantis nicht zum Beispiel Lancia als Marke genommen, die ja sonst faktisch tot ist, die aber immer eigentlich gestanden ist für Innovation? Die hat man doch können rein elektrisch machen und die anderen auf der Verbrennerebene weiterschweben lassen und dann später einen Wechsel vollziehen. Das wäre viel eleganter gewesen, oder? Und glaubhafter wahrscheinlich.
Ja, das ist noch interessant. Wir haben natürlich auch schon öfter über auch die Produkte von Stellantis gesprochen, wo ich persönlich auch nicht alle Entscheidungen so nachvollziehen konnte.
Ja.
Weil sie einfach auch zu viele Marken haben, die alle so parallel nebeneinander und sie grenzen sich zu wenig voneinander ab. Ist jetzt, würde ich auch so sehen, ja.
Es braucht sicher auch neue Mut, oder? Jetzt, sich abzugrenzen. Weil jetzt passiert es nicht mehr über einen Ton oder eben über einen Auspuffton. Früher war einfach ein Alpha und ein Abarth und das hat man von weitem gehört und Porsche auch. Und jetzt muss man irgendwie andere Abgrenzungen finden, glaube ich auch. Lustigerweise schaffen das wiederum eben Marken, die wahrscheinlich weniger Geschichte mit sich herumschleppen, wie Hyundai, extrem gut, oder? Mit einem Design, mit einer Designsprache, wo gewisse Spritzigkeit hat, wo man denkt, oh, ja, das ist jetzt mal etwas Neues, das ist noch nicht ausgelutscht, immer das Gleiche. Und dort müssen wir wahrscheinlich anfangen.
Ja, die, sag ich mal, deutschen großen, alten Traditionsmarken erfinden sich ja jetzt quasi immer mit einer neuen Plattform, ganz neu und versuchen es wahrscheinlich jetzt auf diese Art und Weise.
Ja, mir dünkt halt immer, wenn so Insignien kommen, wo man merkt, jetzt ist, glaube ich, die Entwicklung am Ende angekommen, oder? Also wenn das einzige noch ein Lauflichtblinker ist, der eigentlich schlechter abzulesen ist als ein normaler Blinker, oder ein beleuchtetes Logo am Heck, dann denkt man, jetzt ist es langsam schwierig, oder?
Wir haben uns ja schon mal getroffen, Christoph, vor 4 Jahren zum Interview. Und damals im Sonntagsblick war das Interview, stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Damals hast du prognostiziert, 2029 wird der letzte Verbrenner in Europa gebaut. Oder das hatte euer Zukunftsforscher, der Herr Thompson, heißt der?
Lars Thompson, ja.
Ja, genau. Ja. Und eben, und aktuell, du hattest eben schon angesprochen, im Moment wird wieder über das Aus vom Verbrenner aus diskutiert. Ja. Auch die EU krebs zurück. Werden sich denn Stromer jetzt deiner Meinung nach immer noch durchsetzen? Oder ist da jetzt die Gefahr, dass auf einmal die Verbrenner vielleicht doch viel länger bleiben, als du gedacht hättest?
Ich glaube, sie werden schon noch ein bisschen länger bleiben, weil man natürlich, ich bin überzeugt, dass Covid hat einen Stillstand hergeführt und einfach die Welt 3 Jahre eingefroren. Und das muss jetzt erst wieder ein bisschen anlaufen, macht sie im Moment auch, die Verkäufe steigen wieder. Ich glaube schon, dass die neue Technologie sich durchsetzt. Oder? Das ist immer so gewesen, wenn eine neue Technologie kommt, die besser ist, wenn die den gleichen Preis erreicht für das neue Gerät, dann setzt sich es durch. Und jetzt sind wir so weit, dass tatsächlich auch im unteren Preissegment gute Angebote vorhanden sind. Und ich bin überzeugt, in den nächsten 2-3 Jahren jetzt werden wir sehen, dass der Schwenk final kommt. Dass es eine Parallelwelt gibt, kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder? Weil das würde heissen, wenn wir nur noch halb so viele Verbrenner haben, brauche ich nur noch halb so viele Tankstellen. Ergo wird das Netz dünner, es wird unangenehmer zum Tanken, das Benzin wird teurer, weil ich die Fixkosten von der Raffinerie muss auf weniger Liter umlegen. Es war immer so gewesen, dass irgendein Technologiewechsel, der eingeleitet ist, tatsächlich sich final durchsetzt. Oder? Wir haben ich habe es vorhin gesagt, Dampflokomotiven oder ein Beispiel, das mir immer in den Sinn kommt, wenn man über Hybrid diskutiert, bei Digitalkamera. Oder? Es gibt noch so einen Nischenmarkt, das ist wie wahrscheinlich auch Vinylschallplatten. Es gibt noch wahrscheinlich 3% im Markt, die es einfach cool finden. Und das wird sicher auch Verbrenner noch geben, Oldtimer-Rallys, die du fährst. Oder? Das ist eine tolle Sache und das muss man erhalten. Und ich gehe am Thunersee, wo wir vorhin darüber geredet haben, auch gerne auf Blümelisalp, auf das Dampfschiff. Das ist wunderschön, aber fürs tägliche Leben ist es irgendwann einfach vorbei, oder?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Nischenmarkt, die Oldtimer. Ja. Wenn es dann plötzlich doch heißt, Verbrenner aus. Also das kann man den Leuten, glaube ich, nicht wegnehmen.
Ja, ich glaube, das wäre ja auch eine Bestandssicherung. Der Verbrenner aus würde ja heissen, einfach keine neuen Wege mehr in Betrieb setzen. Aber was da ist, wird natürlich sowieso erhalten. Und gerade Oldtimer, weil Oldtimer-Status haben, das ist ja dann schon ein Kulturprodukt.
Auf jeden Fall, daher.
Gerade in der Schweiz, wenn wir schon jeden Shop verhalten, dann müssen wir auch die Auto erhalten, wie schön.
Wenn wir beim Fahrspaß sind, es gab eine Aussage im Gespräch mit Andi, die du getätigt hast. Du hast gesagt, E-Autofahren macht das Leben jedes Autofahrers besser. Hältst du daran weiter fest?
Ja, natürlich. Also, es ist ja noch viel, viel extremer geworden in der Zwischenzeit mit dem Autopilot. Ich weiß gar nicht, ob der ist dann schon vorhanden gewesen. Jetzt hat fast jede Marke so eine Form von Autopilot. Also, wenn ich schaue, selbst wenn ich in Deutschland fahre, es ist so viel entspannter, wenn ich bis 140, 150 automatisch fahre. Es gibt viel weniger Drängelei, also auf jeden Fall ich dränge nicht mehr. Ich komme viel entspannter an. Und mich kommt die eben doch an, weil es spielt gar keine Rolle, ob ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit habe von 130 oder von 140 oder wahrscheinlich ist die sogar noch tiefer. Und zwischen lasse ich natürlich auch wieder stechen, irgendwie, wenn ich so einen grossen SUV im Heck habe, dann denke ich, ich muss zeigen, wer schneller ist. Dann mache ich das eine halbe Stunde mit, auf 250 aufjubeln und dann wieder runterbremsen, auf 80 und wieder aufjubeln. Und dann am Schluss habe ich eben Durchschnittsgeschwindigkeit von 135 und denke, was hat das jetzt gebracht, außer viel Verbrauch. Darum glaube ich, dass das Mitschwimmen, das elegante Mitschwimmen und auch nie das Gefühl haben, ich muss dauernd auf die Bremse, sondern ich kann ja nur das Gas ein bisschen lüpfen und rekuperieren, ist mindestens für mich mental extrem wichtig, für sehr entspannt können vorwärts kommen im Verkehr.
Mhm. Ja. Du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt, man kommt ja trotzdem an. Andi kennt meine Reichweitenangst. Deshalb bin ich aber ein wenig skeptisch, ob die E-Mobilität wirklich das Leben jedes Autofahrers besser macht.
Ja, weil natürlich in Deutschland jeder täglich München, Hamburg zweimal hin und her fährt, oder? Das ist ja klar, also gefühlt mindestens.
Gefühlt, genau.
Etwas, was ich gelernt habe tatsächlich, ist, man muss nicht bei jeder Fahrt einen neuen Rekord herlegen. Ich rechne wirklich für längere Distanzen, so 500 km, rechne eine halbe Stunde mehr ein als früher. Und dort gehe ich laden. In dieser Zeit tue ich etwas essen. Ich muss natürlich sowieso aufs WC und dann noch Kaffee nehmen und E-Mails prüfen. Und so habe ich gar keine Zeit verloren. Ich habe es nur verschoben. Oder? Ja, die E-Mails muss ich dann sowieso sonst machen, wenn ich im Hotel ankomme. Also mache ich das unterwegs. Ich komme aber extrem entspannt an, weil ich eine Pause gemacht habe, was ich früher nie gemacht habe. Früher bin ich, wenn ich angekommen bin, wahrscheinlich noch eine halbe Stunde zitterig da gesessen, vor lauter eben, immer so Geschwindigkeitsexzess zu produzieren. Und wenn man das macht, glaube ich, ist auch die Reichweitenangst wieder weg, weil ich plane einfach einen Stopp ein. Und es hat allen Hauptverkehrsachsen über ganz Europa, hat es überall, alle 100 Kilometer mindestens, wahrscheinlich sogar häufiger, hat es irgendeinen Schnelllader, wo ich anhängen kann und schnell wieder voll bin. Das ist vielleicht ein Thema, wo wir noch darüber reden können. Wie schnell muss man voll sein?
Genau, darum sollte es jetzt gerade gehen, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast. Eben, du früher bist du quasi immer auf den letzten Drücker, hast dich sogar an Tankstellen noch vorgedrängelt, dass du noch ein bisschen so schneller warst,
genau.
Oder?
Ja, genau.
Und mittlerweile fährst du wirklich eine halbe Stunde früher los. Ja. Und du hast dann auch gesagt, letztens in einem Kommentar, dass es eigentlich gar nicht so entscheidend ist, ob ich jetzt mit 150 kW am Schnelllader laden kann oder mit 400 kW. Ob du da eine halbe Stunde stehst oder 5 Minuten, ist eigentlich nicht so entscheidend. Wir hatten jetzt noch im Vorfeld unseres Podcasts eine kleine Umfrage gemacht unter unseren Lesern, also unter den Blicklesern, LeserInnen. Und da sagen doch 2/3, sagen, sie wollen doch das gerne in 5 Minuten, wollen sie das Auto vollladen können. Und nur 5% haben gesagt, würden mehr als 30 Minuten in Kauf nehmen. Also dass die Nutzer oder die potenziellen Nutzer, weil die wenigsten fahren wahrscheinlich schon elektrisch, die sehen das noch ein bisschen anders.
Ja, das ist natürlich zum Wilhelm der Erste zurückgekommen, oder? Er hat gesagt, der Ford hat das gesagt. Der Ford hat gesagt, wenn man die Leute hätte gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, wir wollen schnellere Ross und nicht das Auto. Und ich glaube, das ist genau das. Also ein führender Autojournalist, der Andreas Engelt, hat letztens gesagt, 150 kW beim Auto, das er getestet hat, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und dann habe ich gerade die Bibel bekommen, natürlich.
Das war der Cadillac Optik?
Ganz genau. Ein tolles Auto. Also wie so viele tolle natürlich auf dem Markt jetzt, wirklich. Und ich glaube doch, es ist zeitgemäss, weil es nicht mehr braucht. Also deine Rechnung ist natürlich so, wenn ich als Benzinfahrer oder Verbrennerfahrer komme, denke ich auch, ich will nicht länger als 5 Minuten meinen Zapfhahn haben. Also ich denke ja noch in alten Schemen. Und das Schwierige, glaube ich, ist den Leuten ein neues Verhalten beizubringen, weil das Alte sich so tief festgesetzt hat, oder? Jetzt ist es natürlich ganz anders. Beim elektrischen Fahren muss ich ja den Zapfhahn gar nicht haben. Ich muss ja nicht 5 Minuten im waagrechten Eisregen stehen, jetzt im Winter da, und mich voll schiffen lassen, damit ich nachher rein kann zahlen. Sondern ich stecke 5 Sekunden ein und dann gehe ich rein und mache etwas Gescheites mit meiner Zeit. Also es gibt ein ganz anderes Verhalten. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, ist es eigentlich auch nie so, wie beim Verbrennerfahren, dass man das Gefühl hat, ich muss alles auf den letzten Drücker leer brauchen und dann erst auffüllen. Das kommt ja nur davon, dass die Tankstellen einfach an einem unwirtlichen Ort sind und dass man dort keine Zeit verbringen will, oder? Wenn ich zum Beispiel jetzt hier das Glas Wasser bekomme, ist ja nicht so, dass ich sage, nein, ich nehme kein Wasser, aber am Samstag, das saufe ich 20 Liter wie ein Kamel aufs Mal. Oder? Das ist aber die ganze Woche nichts. Im Benzinauto ist das so. Und jetzt versucht man das komische Verhalten, das es sonst nie gibt im Leben, wieder aufs Elektroauto zu übertragen. Man will möglichst gar nie laden, aber ein ist ganz schnell ganz viel. Und dabei ist es natürlich so, dass man eher wie eben einen Schluck Wasser nehmen. Ich stecke mal im Büro, ich stecke mal daheim ein. Ich bin fast immer voll mit dem Auto. Und wenn ich jetzt tatsächlich Zürich-Hamburg fahre, dann mache ich einen Ladehalt. Und jetzt, was passiert am Ladehalt? Oder? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre die Strecke mit dem Verbrenner, dann habe ich 5 Minuten den Zapfhahn, wahrscheinlich 8 Minuten nach tanken. Dann muss ich rein zahlen, das sind schon 10 Minuten durch. Dann muss ich gleich irgendwann auf die Toilette, sind 15 Minuten durch. Dann esse ich etwas, sind 25 Minuten durch. Und dann gehe ich wieder raus, nach 25 Minuten, vielleicht 30. He? Wenn ich elektrisch fahre, mit 150 kW Laden stecke ein, mache genau das Gleiche drin, habe noch Zeit für meine E-Mails, weil die 5 oder 8 Minuten, die ich den Hahn gehabt habe, habe ich noch mehr. Und bin auch nach 25 Minuten wieder raus und habe wieder 300 km drin. Also fahre ich die nächste Etappe. Und wenn man ehrlich ist, wenn man schaut, wie viele Unfälle der Übermüdung passieren, oder? Es sind ungefähr ein Viertel von allen Unfällen, von einem tödlichen Unfall in Europa, sind Leute, die einschlafen. Und das sind jährlich, glaube ich, etwa 5'000, die so sterben. dann können wir sich schon fragen, wäre es nicht an der Zeit, wenn wir alles ein bisschen besser machen müssen, dass wir auch sagen, machen wir mal eine Pause. Oder? Schadet jetzt wirklich auch nicht.
Ja, eine Pause schon, aber Christoph, ich möchte dir ein Beispiel geben, warum ich das beim Cadillac eben zum Beispiel kritisiert habe, die nur 150, weil der hat auch eine etwa 90 Kilowattstunden Batterie. Ja. Und nur als Beispiel, wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahre, die wohnen in der Nähe von Hannover, 700 Kilometer von hier, mit dem Auto, der hat auch nicht so wahnsinnig viel Reichweite, der hat etwa 400 Kilometer.
Ja.
Und eben auf der Autobahn, weißt du selber, da sind es dann vielleicht noch in der Praxis maximal 300. Das heißt, ich muss sicher zweimal laden. Und das Auto braucht wirklich von 10% auf 80%, so wie man auf der Langstrecke lädt am DC-Schnelllader, braucht er 37 Minuten laut Prospekt. Ja. Das heißt, ich stehe dann sicher zweimal 37 Minuten. Mit der ersten Pause bin ich einverstanden. Da stecke ich ein, hole mir meinen Kaffee, gehe vielleicht noch eine Nuggetpause machen zum Beispiel oder eine Apfelpause. Und dann fahre ich weiter, aber dann bei der zweiten und ich fahre zu meinen Eltern, ich habe keine Mails zum Checken. Ich könnte dann höchstens irgendwelche YouTube-Videos gucken, vielleicht in unseren Elektro-Podcast dann mal, ob die neue Folge schon aufgeschaltet ist, vielleicht mal nachschauen.
Ja, der Ringe fände es gut, wenn du vielleicht schon für den nächsten Podcast würdest planen dürfen.
Ja, aber das ist ja dann meine Freizeit, da will ich dann auch nicht meine Mails checken. Und dann stehe ich dann eben, ich gehe vielleicht 5 Minuten pinkeln und gehe dann noch 5 Minuten Kaffee holen, aber dann... Ich hatte das auch schon mit dem ersten, mit dem ID 4 GTX.
Ja.
Bin ich auch mal Weihnachten zu meinen Eltern.
Ja.
Und ich musste dann wirklich 2 lange Ladestops machen, 40 Minuten. Und ganz ehrlich, das nervt. Ich will nicht zweimal 40 Minuten. Und dann ist eben, ich sage nicht, dass ein Auto...
Du musst ja nicht voll ankommen. Du musst ja nicht zweimal 40 Minuten. Du musst ja gar nicht voll ankommen. Bei deinen Eltern hast du ja so einen Juice Booster von uns dabei.
Ja.
Da steckst du dort oder steckst Rose ein. Und dann lädt der ganz gemütlich über das Wochenende wieder voll.
Ja, ja, aber ohne Witz, ich muss zweimal an den Schnelllader und muss dann am Ende...
schnell. Das ist ja das nächste
Problem. Ja, 130 möchte ich schon fahren.
Ja, das habe ich früher auch immer gesagt. Aber jetzt musst du mal überlegen, was mir letztens passiert ist. Ich bin zu meinen Eltern gefahren in Bern. Von Zürich nach Bern. Ich war zu früh, eine halbe Stunde zu früh. Dann dachte ich, jetzt hänge ich mir mal hinter einen Lastwagen und fahre ganz, ganz langsam auf Bern. So kann ich die halbe Stunde noch verbrauchen. Ja, kannst du dir vorstellen, 8 Minuten später bin ich angekommen. 8 Minuten habe ich verbraucht. Obwohl ich...
Gut, aber das sind noch 100 Kilometer, nicht 700.
120, bitte. Ja. Das ist in der Schweiz schon die Welt. Ne? Das ist ja...
Blitz oder wo war
ich? Ja, genau. Also, 8 Minuten länger gehabt, aber nur halben Verbrauch. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, wie wahnsinnig. Und ich bin auf Autopilot gefahren, also das macht jedes Auto heute selber. Völlig entspannt angekommen. Ich muss mir überlegen, ob ich nicht immer so fahre. Du gewinnst ja gar nichts. Ich weiß nicht, kennen den Rory Sutherland, den Marketing-Experten? Müsst ihr mal googeln. Cooler Typ von England. Und der hat gesagt, eigentlich sind die Geschwindigkeitszähler im Auto falsch. Wir messen Kilometer pro Stunde. Du müsstest aber Minuten pro Kilometer oder pro 10 Kilometer messen. Dann würde man nämlich sehen, dass wenn du 60 statt 30 fährst, bist du doppelt so schnell, oder? Wenn du aber deinen Schnitt mit wahnsinnig viel Energie von 120 auf 130 aufbringst, bist du keine 10% schneller, oder? Also du gewinnst fast nichts, hast aber extrem viel mehr Verbrauch. Und beim Elektroauto wird es natürlich typisch sichtbar. Also wenn du jetzt würdest sagen, ich fahre nur 110 oder 120, dann kommst du mit einem Ladestopp locker durch.
Habe ich im Sack gedacht.
Spannend.
Ja.
Das musst du mal ausprobieren. Und es ist eine grosse Hürde, das muss man sagen, als Verbrennerfahrer, wo man doch immer das Gefühl hatte, ich muss bis auf den letzten Zipfel vom Zeiger muss ich alles ausreizen. Es ist ein grosser Gump, den man muss nehmen, aber wenn man das mal gemacht hat, kommt man so viel entspannter an und eben fast nicht später.
Also ich sage auch nicht, dass man jetzt in 5 Minuten das Auto schnell laden muss, darauf kommt Wilma dann gleich noch zu sprechen.
Ja, ja.
Aber ich sage mal für mich, das letzte Mal, ich war mit einem Porsche Taycan, bin ich gefahren. Der kann ja auch schon mit über 300 kW laden.
Ja, am Anfang. Ja.
Und am Anfang, ja, aber es geht 18 Minuten und das ist in der Praxis wirklich machbar und deswegen fährst du ja auch wirklich bis 10% runter, dass du möglichst schnell am Anfang laden kannst.
Ja, du musst auch nicht bis 80, oder? Du ladest vielleicht bis 65% und dann fahrst du weiter.
Ja,
bis
aber da bin ich wirklich 10 Viertelstunde und dann fahre ich weiter und das fand ich super. Und wenn ich dann halt eine halbe Stunde stehe, weil ich noch was esse, dann ist er halt dann 90% voll. Aber dieses Warten müssen ist halt was anderes als ich ey, ich hänge ihn jetzt mal 10 Minuten an und dann fahre ich weiter. Das finde ich super, oder? Deswegen ein bisschen mehr als 150.
Du müsstest ein Seiligumpi mitnehmen, habe ich zum Beispiel im Auto. Dann mache ich dort ein bisschen Sport machen oder in einem kleinen Humidor, da kann ich eine Zigarre rauchen. In der Abendsonne sehr, sehr gediegen. Es gibt ganz neue Elemente von Genuss, die man sich da kann antun kann.
Ich habe aber noch ein anderes Argument. Ja. Daher kommt die Nugget-Pause, weil er da so lachte. Ja. Weil ich mal in einer Folge gesagt habe, ich habe ein Kind. Ja. Und wenn das sowieso schon brüllt da hinten drin und ich komme an die Ladestation und dann stehen da noch 5 vor mir. Und
das ist mir jetzt also noch nie passiert. Das 5 von mir. Nein, das stimmt nicht.
Nein, aber das war mal so. Und dann kam der Vorschlag vom Kollegen, ich soll eine Nugget-Pause machen. Dann,
das hilft wahrscheinlich auch, ja. Das
ist. Obwohl er dann noch aufgedrehter wahrscheinlich ist.
Also für Kinder ist es eigentlich gut, umso öfter man Pause macht, oder?
Ja, für mich war gerade die Vorstellung, mein Kind schreit hinten und ich klemme mich hinter den LKW und sage, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, fahre ich doch einfach ein bisschen langsam.
Aber im langsamen Fahren, du meinst, es ist nicht wegen der Pause.
Na, auch die Pause, aber auch die langsame Fahren. Pause
ja, das würde gut. Übrigens haben viele Autos hinten mit wie schon ein Bildschirm, oder? Dann kannst du das Video
ja, so funktioniert es bei uns. Zu meinen Eltern sind es 900 Kilometer und die fahre ich aktuell noch
und
mit einer Tankfüllung. Und
gerade im Nordkap, oder wie?
nee, Ostwestfalen ist das. Gut. Aber wenn ich wirklich vollgeladen habe, komme ich mit einer Tankfüllung durch.
Gut. Super.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Wir sprachen eben über die Bequemlichkeit. Und wir haben im Vorfeld auch schon mal kurz drüber gesprochen. Damit Menschen sich für ein E-Auto entscheiden, ist es den meisten genau wichtig, zu Hause zu laden, weil es diese alte Denke ist, dieses, ich komme an die Tanke, brauche 5 Minuten, ich fahre bis kurz vor Klapp, bis er mir anzeigt, noch 50 Kilometer. Und das ist ja so ein ähnliches Denken. Ich muss zu Hause laden können.
Also ich glaube, man sollte dort laden können, wo das Auto meistens steht. Im Moment ist es sicher daheim wichtig. Dort sieht man, dass sehr viele Hausbesitzer und Verwaltungen extrem rückständig sind. Wir haben da in unserem Shop, wo wir eingerichtet haben, das Bachen bei Lachen, so einen Outlet-Store, haben wir immer wieder Leute, die kommen, die natürlich auch in der Umgebung wohnen und sagen, ja, unsere Hausverwaltung will nichts machen. Und gleichzeitig kennen wir auch die Verwaltungen und die sagen, ja, wir haben gar keine Nachfrage. Also so eine Problematik. Und ich glaube, dort müssen wir jetzt wirklich als Schweizer, als Land, das jetzt doch einen gewissen Wohlstand hat, sollte man schon den Schritt machen und irgendwann mit der Zivilisation mithalten, dass wir eben nicht von Äthiopien oder von den Philippinen überholt werden. Indem man einfach sagt, jetzt gehört die nächste Generation Infrastruktur gehört ins Haus rein. Wir haben es ja schon, glaube ich, vor 4-5 Jahren davon gehabt, irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir fließend Wasser in die Häuser rein und dort haben wir die Wasserleitungen reingezogen und jetzt gehört einfach eine Ladeinfrastruktur rein. Mhm. Was aber gerade so wichtig ist, glaube ich, wäre auch, dass Arbeitgeber halt ihre Parkplätze ausrüsten. Also dort, wo das Auto tagsüber steht, das wäre ja fast noch wichtiger, weil dann haben wir zu viel Solarenergie und die sollte man können in die Auto abspeichern. Vielleicht sogar zu einem besseren Tarif, das können die Energieversorger entscheiden. Aber das sollten wir, glaube ich, schon machen, damit einfach dort, wo die Autos rumstehen, dass sie möglichst oft angehängt sind. Weil der nächste Schritt ist ja dann sogar das bidirektionale Laden. Wir haben jetzt in Entwicklung, in der Finalentwicklung, AC-Lader bidirektional. Wir müssen mit verschiedenen Autoherstellern anschauen. Und dann hat man natürlich den Vorteil, dass man zum sehr günstigen Preis sowohl reinladen kann, wie rausladen. Handwerker können es als Steckdose brauchen unterwegs, für ihre Geräte anzuschliessen. Das eine Auto kann das andere Auto laden. Also das bidirektional zu einem günstigen Preis, glaube ich, wäre dann noch eine Stufe oben drauf. Aber anfangen tut es tatsächlich, dass man einfach daheim laden kann. Ja. Mhm. Und dass man es immer einsteckt. Oder? Also man schaut nicht, wie voll ist es. Man macht das beim Handy auch nicht. Und sagt, ja, heute lade ich noch nicht. Ich habe erst ein Drittel gebraucht. Ich tue dann auf den Donnerstag zählen. Sondern man steckt es einfach hier am Abend und am Morgen ist es voll. Oder? Mhm.
Ja, viele Detailhändler haben genau das ja begriffen. Und auf ihren Parkplätzen ist es diese halbe Stunde, die man im Laden
ganz
verbringt
genau.
Oder die 20 Minuten. Und,
so ist es.
Also das merke ich schon, dass es viele große Detailhändler mittlerweile 2-3 Ladeplätze.
Die machen das sehr elegant, genau, und zieht die Leute ihre Läden.
Wenn wir jetzt noch eben beim Thema Laden zu Hause, Laden unterwegs, es fehlen überall Lademöglichkeiten. Also eben über das Recht auf Laden zu Hause. Die Motion wird jetzt ausgearbeitet. Ja. Das geht aber sicher noch 1-2 Jahre, bis es dann mal anfängt. Und wie man überall hört, es gibt einfach, gerade für Mieter, es gibt einfach zu wenig Lademöglichkeiten. Ja. Wenn ich in Parkhäusern gucke, ist es auch noch dürftig. Hier und da gibt es dann schon gute Parkhäuser, aber es stockt doch alles so mit der Infrastruktur. Wie schätzt du das ein? Wo hapert es denn so, dass es einfach nicht ins Laufen kommt, das ganze
Infrastruktur? Ja, ich glaube, es gibt sehr viele reaktionäre Leute, die vielleicht auch in Branchen sind, die sich langsam entwickeln immer. Also Immobilien entwickelt sich per se langsam, Energieversorgung entwickelt sich per se langsam. Dort denkt man in Dekaden oder sogar in 100 Jahren Abschnitt. Oder? Das Wasserkraftwerk hält 100 Jahre, bis es renoviert wird. Ergo hat das einen Einfluss natürlich aufs Denken von den Leuten, wie schnell man Innovationen umsetzen will. Und dort bin ich überzeugt, müssen wir nicht nur mit der Emotion etwas machen, sondern es sollten alle Hausbesitzer, Mehrfamilienhausbesitzer, sollten sich einen Ruck geben, weil die Investition kommt sowieso früher oder später. Oder? Und es wird so weit kommen, dass man Wohnungen nicht mehr vermieten kann, wenn man dort nicht laden kann in den Parkplätzen. Also kann man so gerade so gut jetzt schon investieren, zumal es ja sehr überschaubar ist als Betrag, wenn man das auf eine Immobilie umlegt, oder auf die Gesamtkosten von einer Immobilie. Also dort, wenn man das vielleicht hier mit diesem Podcast kann weitertragen. Jeder, der ein Haus hat oder ein Haus verwaltet, sollte sich überlegen, ob nicht jetzt der Moment da ist, um diese Investition zu tätigen. Weil sonst behindern wir tatsächlich aktiv, dass Mieter ein Elektroauto können suchen können. Was halt auch verrückt ist, oder? Bei öffentlichem Laden, sei es in Parkhäusern oder manchmal auf öffentlichen Plätzen, sind halt zum Teil auch Tarife aufgerufen, die wirklich zu hoch sind. Oder? Also wenn das bis gegen einen Franken aufgeht pro Kilowattstunde und daheim rechnen wir mit 25 Rappen, dann wird jedem klar, dass das einfach unattraktiv ist. Auf der anderen Seite, klar, für Schnellladeinfrastruktur, wo man eben so Spitzen generiert im Netz, wo man auch muss zahlen, oder, als Energieabnehmer, ist klar, muss ich sehr viel verlangen dafür. Und wenn ich aber eben könnte mit einem viel tieferen Level über eine längere Zeit laden, mit einem guten Lastmanagement in einem Haus, dann hätte ich all diese Kosten nicht und würde das einsparen.
Mhm. Du hast eben gesagt, die Vermieter müssen sich einen Ruck geben und das anbieten. Hätte dann nicht aber auch die Politik, die ja eben mit der Roadmap 2025 eigentlich die E-Mobilität so aufgegleist hat, bis Ende diesen Jahres, ich glaube, 50% Steckerfahrzeuge?
Ja,
genau. War das Ziel?
Ist mal das Ziel, ja.
Hätte da nicht auch die Politik einfach aktiv mal ein bisschen schubsen müssen schon früher? Hat die Politik da vielleicht auch ein bisschen geschlafen, die Schweiz?
Ja, ich habe schon das Gefühl, mit Covid ist alles ein bisschen stillgestanden. Sonst wäre man wahrscheinlich schneller gekommen. Auf der anderen Seite bin ich halt schon der Meinung, dass wir in der Schweiz immer gut gefahren sind, dass man nicht viel mit Förderung macht, sondern einfach mit Überzeugung, dass das Gute gewinnt. Weil so die Förderspitze haben wir in Deutschland gesehen, das ist immer extrem schwierig, oder? Es gibt einen Moment lang einen wahnsinnigen Druck im Markt und dann implodiert es wieder und die Unternehmen gehen zugrund. Also von dem her denke ich, müsste die Politik vielleicht einfach mit den Anstrengungen, die sie jetzt machen, weiterfahren. Aber ehrlich müsste schon die Bevölkerung, die ja doch recht mündig ist in der Schweiz, müsste so weit kommen und sagen, ja, es ist der Moment gekommen, um das zu investieren. Es ist einfach jetzt zeitgemäss, dass wir das machen. Also ich sehe zum Beispiel lustigerweise in Ländern, wo man das vielleicht weniger würde denken, wie Frankreich, dass man dort fast weiter ist. Wir haben ja so eine Lösung für Flotten. Und gerade im Ausland sind sehr viele Fahrzeuge über Flotten eingelöst. Wir haben grosse Kunden, zum Beispiel einen grossen Getränkehändler, wo die Fahrer ihre Lieferwege haben. Die gehen am Abend ins Depot, füllen es auf mit mit den Büchsen.
Und das schon
nein, das Auto hey.
Von dir kommt.
Nein, das Auto hey und laden es dort nachher. Und unser mobiles Gerät, das sie dort anhängen, entweder eben in der Tiefgarage von einem Mehrfamilienhaus oder wo immer, funkt dann die Daten in Echtzeit zurück ins Backend. Ende Monat bekommt der Fahrer seine Stromkosten erstattet und die Firma bekommt eine Rechnung von uns und wir machen die ganze Abrechnung zwischendrin. Und dort ist man viel weiter. Sehen wir, weil man dort mindestens, wenn man dann vielleicht schon keine fixe Infrastruktur hat, wenigstens all diesen Fahrern die Möglichkeit gibt, dass sie irgendwo anstecken können. Zumal ja die Abrechnung sichergestellt ist. Also die anderen Mitbewohner in diesem Haus werden dann nicht benachteiligt. Das wird dann erstattet.
Ich habe mit Herrn Großen kürzlich gesprochen über dieses Recht auf Laden, weil du es eben doch ansprachst, dass die Vermieter ja klug wären, wenn sie es tun würden.
Ja.
Und er hat gesagt, was er eigentlich durchsetzt, ist ein Duldungsrecht. Das ist ja nicht so, dass die Vermieter die Station ins Haus bringen müssen, sondern der Mieter hat das Recht, dass es eine gibt.
Ja, das ist eine gute Idee. Es ist aber natürlich jetzt in einem Mehrfamilienhaus schon, sagen wir, eine Pflasterlösung, oder? Mhm. Weil am Schluss muss ja das ganze Haus ausstatten. Es sollte ein Lastmanagement-System drin haben, wo die Last so verteilt, dass es zuverlässig funktioniert. Nicht, dass man ein Sammelsurium hat von verschiedenen Stationen, wo am Schluss eine aus der Reihe tanzt und dann gleich die Haussicherung fliegt und alle dunkel haben, mhm. oder? Ich glaube, so eine übergreifende Infrastruktur sollte man schon auf eine Richtung hineinbringen. Klar ist das ein guter Schritt, das Duldungsrecht, dass man sich wenigstens durchsetzen kann. Aber es ist, glaube ich, schon ein Krücken und das führt natürlich zu Mehrkosten. Also wenn ich dann als Mieter zuerst muss sagen, jetzt muss ich von meinem Wohnungszähler eine separate Leitung bis in die Garage hinterziehen und in 3 Jahren kommt der gleiche Gesamtausstattung, kann ich es wieder abbauen, dann ist es schade für die 3'000 Franken, die ich ausgegeben habe.
Hat der Großen auch so genau gesagt, jeder Vermieter weglug, wenn er das nämlich genau so ja. macht. Er kennt sein ja. Haus, er kann da eine Infrastruktur rein, ja. Er kann ein Abrechnungssystem einbauen.
Absolut.
Und es fliegt halt nicht ihm irgendwas anderes um die Ohren oder seinen Mietern.
Ja, genau. Ich glaube, der Druck steigt jetzt schon im Markt. Oder? Jetzt haben wir so viele günstige Autos, wirklich tolle, natürlich nicht zuletzt, also ja, europäisch jetzt gut, aber nicht zuletzt auch aus China halt. Also schon erstaunlich günstige, erstaunlich reife Autos sind ja immer wieder getestet von dir, Andreas. Und wenn man das sieht, wird der Druck einfach steigen, weil mehr Leute sagen, so und jetzt steige ich um, jetzt kaufe ich mir eins gehauen oder gestochen. Und wenn ich die ersten 2 Jahre noch muss beim Obi-Baumarkt gehen oder wo immer, muss ich laden, voran, jetzt mache ich es einfach. Und dann wird, glaube ich, der Umschwung schon kommen.
Mhm. Auf die Modelle möchte ich gleich noch kurz eingehen. Zuerst aber noch, um das Thema Laden vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen. Das Bezahlen unterwegs ist ja auch immer wieder so ein ja. Thema. Und ja. vor 4 Jahren haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und im Moment, es gibt immer noch, wenn ich unterwegs bin, du brauchst hier eine andere App, da eine Bezahlkarte.
Fürchterlich.
Außer man fährt einen Tesla und ich gerne einen Supercharger.
Aber du kannst ja mit jedem Auto die Tesla Supercharger mit, oder fast alle Supercharger.
Ja, aber gibt es halt auch nicht überall, oder?
Ja, gibt schon viel.
Ja, aber wieso ist das immer noch so? Hast du dafür eine Erklärung? Und wann kommt denn endlich diese neue Norm, mit der das dann so einfach ist, wie bei jedem Tesla das auch kann? Dass ich einfach anhängen kann und laden.
Also die Norm, die ist ja jetzt in der finalen Vernehmlassung, dass alle wirklich genau... Die ISO 15118, mhm. ist die, dass alle nach dem gleichen Verfahren erkannt werden, dass die VIN-Nummer ausgelesen wird vom Auto und dann die hinterlegte Kreditkarte, die sagt, dich kenne ich, du darfst da laden und ich rechne im Hintergrund ab auf deine Kreditkarte. Das wird jetzt etwa im nächsten halben Jahr finalisiert und dann wird es dann umgesetzt, es geht sicher noch 2 Jahre und dann wird es wahrscheinlich Standard sein. Müsste EU-weit sein. Ich glaube, das Kreditkartenzahlen, das wir ja von Anfang an favorisiert haben, hat sich noch nicht so durchgesetzt, weil es halt Grundkosten gibt pro Ladehub. Es gibt allerdings auch schon mehr von denen, wenn ich zum Beispiel an Skigebiet denke, da im Bündnerland, wo wir ausgestattet haben, gibt es doch einfach mehr, wo man wirklich mit normalen Kreditkarten zahlen kann. So ist es auch recht komfortabel. Und die Ladekarten, ich muss zugeben, ich kann nicht mehr mitreden dort, ich habe einfach nie eine gehabt. Weil ich habe ja eben eine mobile Station dabei für einen Notfall und sonst lade ich sonst irgendwie, wo ich halt gerade bin. Also ich habe nie eine Ladekarte gebraucht, weil ich halt das für, also das ist fürchterlich, oder?
Ja.
Das wäre wie wenn ich Zeitung nur kaufen könnte mit Zeitungskarte Zürich Nord und wenn ich zu Toliken bin, sagen sie, nein, die ist da nicht akzeptiert, die könnten sie überkommen, keine Zeitung.
Eben aber dieses Untransparente oder beziehungsweise man weiß nie, wie man laden muss. Und dann kommt ja auch dazu, hattest du es vorhin schon angesprochen, der Preis. An einer Station zahle ich 30 Rappen für die Kilowattstunde, an der anderen dann 1 Franken. Und das ist teilweise auch so intransparent.
Absolut.
Das muss, wenn, ich glaube, damit es sich durchsetzt für die breite Masse, muss das sicher schnell besser werden.
Auf jeden Fall besser werden, glaube ich auch. Eigentlich ist es natürlich noch verrückt, oder? Wenn man jetzt so schaut, man kann von Tesla halten, was man will, aber eigentlich müsste man das System kopieren. Dort sieht jeder in der App, so viel wird es kosten. So ist die Auslastung, dahin fahre ich und dort lade ich. Das ist eine erste Transparenz. Was man auch machen müsste, ist grosse Tafeln aufhängen, wo man sieht, was zahle ich pro Kilowattstunde, wie man es ja kennt von der Tankstelle. Aber dort ist irgendwie, ich weiß nicht, eine mentale Hürde, das super auszuweisen. Also wenn ich zwischen irgendwo mal so gewunderhalber an einer Raststätte schauen, dann denke ich, ich würde nie einstecken da, weil ich schon gar nicht weiss, was kostet es mir am Schluss, wie muss ich zahlen, ist mir schon verleidet, oder?
Ja. weil du gerade gesagt hast, man kann von Tesla halten, was man will. Eben, du bist mit einem Tesla als erstes E-Auto gestartet. Was fährst du denn mittlerweile?
Immer noch das Gleiche.
Immer noch das Gleiche?
Ja. Also nein, mit 15 habe ich noch einen gekauft und leider gehen die Elektroauto nicht kaputt.
Das ist ja auch immer so ein Mythos, den wir in unserer letzten Folge ja behandelt haben.
Ja, und ich habe den Vormittag gerade geprüft. Er war aufgeboten im Straßenverkehrsamt und hat ein Kompliment gemacht. Er hat gesagt, er ist so tiptop im Schuss. Sag ich, ja, das freut mich, ich habe nichts gemacht dran.
Was ist denn der State of Charge oder beziehungsweise wie Kilometer ist die Kapazität?
Also, die ist noch gleich wie am ersten Tag. Also der hat natürlich nicht so viel Reichweite, der hat 350 Kilometer oder so, aber er hat immer noch 350 Kilometer, aber auch erst 250'000 Kilometer, also fast nichts.
Ja, okay.
In einem Elektroauto.
Ja gut, aber eben, da haben ja viele Angst, die Batterien gehen nach 3 Jahren kaputt und dann muss man sie wegschmeißen, irgendwo im Dschungel vergraben oder sowas.
Ja, ja, genau.
Das hatten wir ja auch das letzte Mal.
Recycling haben wir schon angeschaut, dass das ehrlich toll ist, ja.
Ja.
Nein, es hat wirklich erstaunlich lang. Also ich befürchte, es ist das letzte Auto, das ich gekauft habe, wahrscheinlich in meinem Leben. Könnte sein.
Naja, also wenn ich richtig informiert bin, müsstest 65 jetzt sein, oder?
62. Ich sehe nur aus wie 65.
Entschuldigung. Hatte ich das dann mal?
Oh, Entschuldigung. Das macht gar nichts. Das kommt nicht so darauf an. Ja, alles über 50 ist schon nach bin tot.
Nein, ich hatte im letzten Interview geguckt, aber dann hatte ich da zwischendurch vielleicht das Alter mal angepasst, weil wir es nochmal gerepublished haben. Dann tut's mir leid.
Okay.
Ja gut, aber das letzte Auto, also ich meine, du hast ja dann sicher noch 30, 40 Jahre, sag ich mal. Da kommt ja vielleicht noch das ein oder andere Auto sicherlich.
Mal schauen, genau. Es hätte ein paar schöne wieder auf dem Markt.
Ja. Ja.
Vor allen Dingen, weil jetzt so viele schöne neue Modelle kommen.
Ja, es hätte natürlich.
Und die alle wieder schneller laden können, weil Anja hat das eben da schon wieder angesprochen. Wir waren gerade auf der Auto Zürich und Denzer hat sein neues Modell vorgestellt, was jetzt in 5 Minuten 400 Kilometer Reichweite tanken darf. Was hältst du von sowas?
Da ist dir natürlich wieder warm geworden ums Herz.
Ja, da ging mein Herz auf.
Ich war auch der Auto Zürich, ich habe viele Probe gefahren. Und also, das ist schon die Qual der Wahl. Es ist wahnsinnig, was neu da ist, auch wenn ich die Ausstattungen anschaue, die Verarbeitung und auch aber witzige Details. Und all die Marken, die sie mir schaffen, mit irgendeinem Detail zu punkten, das finde ich schon grossartig. Oder? Der End mit den Soft-Close-Türen, wo wir endlich wegkommen von den Schlitztüren, die es gibt seit der Kutschenzeit. Oder? Mhm. Und jetzt kommen doch Erste, die begreifen, man kann das auch ein bisschen eleganter lösen. Aber auch ganz andere Details, Innenausstattung, die so ist, wie man es erst gerade noch in einem Bentley nur hatte. Oder so. Also wirklich ganz toll. Ja, also wer jetzt eins kauft, der hat tatsächlich Qual der Wahl.
Wir können noch stundenlang weiter quatschen, wahrscheinlich.
Ja, es ist wirklich super interessant. Mit euch.
Ja. Etwas, was wir mal noch ansprechen müssen bei Elektroauto, wo die Neuen immer noch sehr, sehr komisch machen, ist, wo macht man die Ladebuchse? Das geht mir auf den Nerv seit dem Anfang. Oder muss ich vorstellen, also, der James Bond-Film, wo er da an die Tankstelle gefahren ist, da im Dings oben da, im Klausenpass, oder? So ist man früher an die Tankstelle gefahren, seitlich her, dann ist der Tankwart von rechts gekommen, hat betankt und dann hat man durch das Beifahrerfenster durchgezahlt und der Fahrer ist sitzen geblieben. Und jetzt gibt es tatsächlich immer Autohersteller, die machen auch die Elektroladebuchse auf der rechten Seite. Als würde ein Tankwart einstecken, oder? Und wenn ich eine enge Garage habe, habe ich doch das Problem, dann muss ich also schon irgendwie knapp aussteigen auf meiner Seite, dann muss ich ums Auto herumlaufen und muss auf der anderen Seite, wo es noch enger ist, einstecken. Und dann habe ich schon wahrscheinlich zweimal meine Hosen am Auto abputzt und, oder umgekehrt und an der Wand. Und ich frage mich schon, warum macht man das? Oder ich frage mich auch, warum macht man es bei der A-Säule? Weil da brauche ich ja viel längeres Ladekabel. Eigentlich müsste es an einer Ecke sein vom Auto. An der Nase ist jetzt vielleicht nicht so sexy, aber ist halt, sagen wir, etwas Neues. Oder am Ecke vom Heck zum Beispiel. So, dass ich einfach möglichst ein kurzes Kabel brauche. Dadurch natürlich auch viel weniger Kupfer brauche. Oder wenn wir schon vorstellen, wir möchten eigentlich bei jeder Wohnung eine Ladestation haben, würde das heissen, allein für die Schweiz etwa 3 Millionen Ladestationen irgendwann. Wenn ich am Arbeitsplatz auch noch habe, dann sind es auch schon 5 Millionen Ladestationen. Und ob ich jetzt 5 Millionen mal 2 Meter mehr Kupferkabel brauche oder nicht, ist halt tatsächlich eine Ressourcenfrage oder Verschwendung. Und ich frage mich schon, warum macht man es an einem möglichst ungeschickten Ort, wo eben entweder längere Ladekabel braucht oder jedes Mal zuerst eine kleine Rundreise an das Auto muss unternommen werden, dass ich es einstecken kann. Das ist etwas, was man sich bis jetzt noch nicht erschlossen hat.
Du bist ja wahrscheinlich im Austausch mit der Industrie, nehme ich an. Konntest du da die Frage noch nirgendwo platzieren, warum das genau
so? Mobrach kann ich platzieren, aber irgendwie stört das so, ich weiß nicht.
Ist das nicht so?
Ich finde den Zugang nicht.
Ja? Ja. Gut, vielleicht jetzt hier war das so ein Appell hier in unserem Podcast. Vielleicht, wenn jemand zuhört aus der Industrie.
Kann man ja Glück haben, genau.
Ja, oder schreibt uns mal, meldet euch über unsere gängigen Kanäle, lasst einen Kommentar da. Vielleicht auch, wenn es ein höherer Manager ist. Vielleicht der Herr Blume hat jetzt wieder etwas mehr Zeit bei VW.
Ja, genau.
Vielleicht kann er sich ja auch mal direkt bei uns melden und dann.
Ja, ganz genau.
Mal erklären, warum die Buchsen teilweise an so unmöglichen Orten sind. Es ist ja vor allen Dingen auch bei jedem Modell ist es anders, oder?
Ja.
Manche haben es links, manche rechts. Manche haben es vorne. Tesla hat es ja hinten, glaube ich.
Ja.
Hinten rechts.
Ja, hinter links, ja.
Hinten links?
Ja.
Ja. Also es ist irgendwo auch, gerade bei uns mit unseren vielen Testwagen, muss man halt jedes Mal auch, man weiß nie genau, wenn man hinfährt, wo ist die Buchse. Ja,
ja,
das ist schon.
Ja, ich glaube, es geht wieder ins Gleiche rein, was wir schon hatten. Oder? Leute haben wahnsinnig Mühe, Sachen neu zu denken. Man imitiert immer das alte Verhalten, auch wenn die Ursache für das Verhalten gar nicht mehr dort ist. Und das eben von diesen Buchsen ist so etwas, wir haben es ja ganz vorher mal davon gehabt, wo wir gesehen haben, es gibt Autos, die haben zwei Buchsen auf zwei Seiten. Und warum kann man das nicht generell als Option ordnen? Natürlich gegen Aufpreis, kostet natürlich mehr, macht nicht jeder Hersteller freiwillig drin. Ist ja auch klar, man will ein günstiges Auto anbieten. Aber gegen Aufpreis wäre doch das ein Komfortgewinn, den man eigentlich müsste bieten, wenn man das jetzt neu denkt, oder? Ich habe das Gefühl, es gibt viele so Sachen, die man einmal neu müsste überdenken, wie zum Beispiel auch, wenn wir es von diesen Schnellladehubs hatten, oder, wo ja du eben nicht so lange stehen willst. Warum sind denn die immer so unwirtlich? Warum kann man dort nicht eine schöne Lounge machen, wo es Spass macht, eine Pause zu machen? Oder? Also warum gehe ich in ein Restaurant, wo ich 300 Franken liegen lasse, um anderthalb Stunden schön essen, aber der Ladehalt, der muss möglichst grusig sein, oder? Also wenn ich jetzt auf Hannover fahre und dann habe ich so einen abgestandenen Leberkäse, weisst du, im Dings, der hat schon eine Schicht angesetzt, oder? Klar willst du eine lange Pause machen, weil es ist einfach nicht schön. Aber wenn man das ein bisschen eleganter ausgestalten würde, vielleicht wäre das so neu gedacht. Und ich glaube, dort könnten auch die bisherigen Autohersteller selber so Lounges aufbauen.
Gibt es auch schon. Also Audi hat das zum Beispiel oder unser Podcast-Sponsor Porsche bietet das ja auch an.
Schon an, ja.
Also die erste.
Jetzt muss es einfach flächendeckend sein, oder?
Genau, es gibt es noch nicht so wahnsinnig viel, aber so eben gerade auf Porsche sind da jetzt ja bemüht, dass sie wirklich auch in Deutschland und auch in der Schweiz, dass sie so schöne, halt für die Kunden angemessene Plätze, wo man dann wirklich sich nicht irgendwo auf einen Kaugummi setzen muss und so eine Fleischkäse-Senne essen muss, sondern vielleicht noch einen schönen Snack, vielleicht mit einer bedienten Bar oder so.
Das ja, ganz genau.
Mhm.
Mit ein paar alkoholfreien Drinks natürlich.
Ja, natürlich. Also für den Beifahrer.
Beifahrer, genau.
Aber ich glaube, wenn man das würde weitertreiben, das wäre auch eine interessante Identität jetzt für verschiedene Autohersteller. Und dann können wir ja sagen, ja, wenn du Minimarken fährst, hast du freien Zutritt und sonst musst du halt etwas zahlen. Wir können es ja von den Flughäfen her, oder von den Lounges. Wenn man so ein System würde machen, das würde, glaube ich, eine neue Lebensqualität geben.
Mhm. Ja. Christoph, vielleicht zum Schluss noch deine persönliche Einschätzung. Eben das letzte Mal hast du gesagt, 29 wird der letzte Verbrenner gebaut. Wann denkst du, wann wird er wirklich in Europa gebaut und wann fahren wir alle oder zumindest der Großteil der Menschen in unserem Land rein elektrisch?
Ja, das ist jetzt natürlich schon Kaffeesatz lesen.
Also, wir laden in vier Jahren wieder ein.
Ja, das ist gut, super. Ich habe, glaube ich, gesagt, irgendwie 20 Jahre fahren wir alle elektrisch. Wir werden ja sicher immer noch Autos haben, die halt lange im Bestand bleiben, nicht viel bewegt werden und dann ist es sicher auch viel ökologischer, wenn man die wirklich bis zum Ende fährt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wir halt jetzt mit 5 Jahren Verzögerung, die wir durch Covid erlitten haben, gleich den letzten Verbrenner baut, weil irgendwann wird es einfach nicht mehr wirtschaftlich sein. Jetzt versucht man ja noch, also die Industrie versucht mit Hybriden das noch so ein bisschen überzuretten, was ja vor allem zur Folge hat, dass ich einfach mindestens noch die gleichen Servicekosten habe, den gleichen Serviceaufwand. Und sie haben den Vorteil von einer besseren CO2-Bilanz. Danke vielmals. Ja, wenn man denkt, so Hybrid ist irgendwie auch eine Art, ein Modell, das es sonst nie gegeben hat. Oder?
Also ich habe nicht, wo Digitalkameras gekommen sind, habe ich nicht gesagt, ja, ich habe einen kleinen Speicher drin und wenn der voll ist, tut es noch Film weiter fotografieren. Oder wenn ich ein E-Mail schicke, kommt nicht die zweite Hälfte per Fax nachher. Sondern weil ich hybrid kommunizieren. Oder? Das gibt es sonst nie. Darum glaube ich, wird auch das ein Auslaufmodell sein. Und irgendwann wird man sagen, ja, elektrisch ist günstiger, einfacher, besser zu handhaben. Ja. Also, wenn ich muss ein Jahr sagen, sagen wir 35.
Gut.
Sehr gut. Danke, dass du da warst.
Ja, danke.
Ein super spannendes Gespräch. Danke. Wir freuen uns wieder, Jan, die sagt über Kommentare und Likes. Dann sage ich tschüss. Tschüss, Christoph.
Tschüss, Wilma.
Und
tschüss,
wir sehen uns mal wieder.
Christoph, herzlichen Dank, dass du da warst. An alle da draußen, lasst ein Like da, einen Kommentar. Bis zur nächsten Folge. Danke, Christoph.
Tschüss.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.